Ihr seht, wo ich angekommen bin. Brauche Hilfe hier und dort. Und ich bin ja schon ein paar Mal hier gewesen. Manchmal frage ich, ob ich was Neues zu sagen habe oder nicht. Und ihr seid ja auch alle bibelbewandert, wenn ich das, oder die allermeisten von euch, einige vielleicht noch mehr als ich. Ich habe heute ein Thema und ein Teil des Textes ist es auch, den habe ich der sogenannten Perikopenordnung der evangelischen Kirche entnommen. Die hat ja einen Predigtzyklus, der über 6 Jahre geht und für jeden Sonntag bzw. auch für alle Feiertage gibt es entsprechende Predigtexte. Und manchmal schaue ich dann da rein und sehe, was ist dran. Wenn ich nicht was Spezielles denke, oh, das ist gut oder das ist gut. Und eine solche Ordnung hat einen riesengroßen Vorteil. Die Pfarrer sind zwar nicht gezwungen, sich daran zu halten, aber sie sind angehalten, diese Ordnung doch gewisserweise zu beachten. Das hat auch einen riesengroßen Vorteil. Man predigt nicht immer über seine Lieblingsstelle. Früher habe ich so gedacht, ich habe ja 2 Brüder, die Pfarrer waren, jeden Sonntag was sagen, dass irgendwann geht mir doch der Stoff aus. Und dieser heutige Text, der ist aus Jeremia 23, den werden wir jetzt nicht als erstes sehen, sondern einen anderen Text, aber der hat schon etwas damit zu tun. Und zwar, da geht es um, oder der Prophet Jeremia soll die falschen Propheten anklagen oder sie werden dort beschuldigt, die falschen Propheten, die etwas sagen, wozu sie überhaupt nicht beauftragt sind. Und dann frage ich mir, wozu bin ich eigentlich beauftragt? Da ist mir eingefallen, dass einer, der ja begnadeter war als ich, vielleicht, der hat ja gar nicht so lange gelebt wie ich, aber immerhin hat er ja sehr viele Predigten gehalten, das war Martin Luther. Und als er ins Kloster gegangen war und darum gerungen hat, wer ist eigentlich dieser gnädige Gott, den er suchte, dann hat sein geistlicher Vater, ich weiß nicht, ob es der Abt war, Prior, ich weiß nicht, wer immer das war, jedenfalls, der hat ihn gesagt, ich schicke dich zum Predigen, Bruder Martin. Hat er gesagt, was soll ich predigen? Ja, was du dir am besten selber predigst. Das ist ein weiser Rat und manchmal habt ihr schon gemerkt, dass ich auch hier und da das gemacht habe. Es enthält natürlich, dieser Rat enthält ja auch eine kleine Falle, denn was ich mir selber predige, das hat auch eine sehr spezielle Sichtweise, nämlich meine eigene. Aber ich habe jetzt trotzdem heute gesagt, okay, es geht mir wie dem Luther, was predige ich? Ich predige es auch mir selbst, wenigstens soweit, darf das stimmen. Und ich habe heute im Grunde 3 Texte, an die ich mich ein wenig halte. Der erste ist ein sehr, sehr bekannter Predigtext. Wenn ich jetzt sagen würde, einige von euch predigen ja auch, was ist eigentlich einer der beliebtesten biblischen Predigtexte überhaupt? Dann könnten doch einige von euch was sagen, nämlich, hallo? Zum Beispiel, ja, Jesus hat 30 Gleichnisse erzählt, aber der verlorene Sohn, der ist überall auf Platz 1, ganz weit oben. Dann kommt erstmal lange nichts, dann kommen noch ein paar andere, stimmt's? Oder Johannes 3, Vers 16, stimmt's? Auch ein sehr beliebter. Und damit fange ich auch mal an. Und zwar lese ich einige Sätze aus Johannes 3, und zwar die Sätze 16, 17, 18 und dann noch den letzten Satz aus dem Kapitel, nämlich 36. Da heißt es, es ist ein Gespräch, was Jesus führte mit einem Mann, der sehr bewandert war, einer, der damals zur geistlichen und politischen Elite gehörte, nämlich ein Mitglied des Hohen Rates, Nikodemus, die meist kennen, und der kommt bei Nacht und sagt, Meister, wir wissen, du bist ein Mann von Gott gesandt und dann heißt es, Jesus antwortete und der hatte noch gar nichts gefragt. Du musst von neuem geboren werden. Ich setze jetzt hier bei Satz 16 ein. Denn so oder so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu richten, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Warum ist er schon gerichtet? Weil er nicht an den Namen des einzig geborenen Sohnes Gottes glaubt. Und dann 36, sozusagen Ende des Kapitels. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber nicht dem Sohn Gottes glaubt, so hat Luther übersetzt, ich zitiere jetzt Menge, wer aber dem Sohn Gottes ungehorsam bleibt, so hat Menge übersetzt, das was steht, wer nicht glaubt. Und ich habe mir nochmal den Luxus geleistet und habe in der NRW, das ist die englische Übersetzung, die halbwegs moderne Übersetzung, da steht, wer den Sohn zurückweist. Wer nicht glaubt, wer den Sohn zurückweist, wer ungehorsam bleibt. Und dann kommt das Ergebnis, wird das Leben nicht sehen und der Zorn Gottes wird auf ihm bleiben. Das ist ja eine harte Nummer, ne? Also, so schön das ist, wer glaubt, wird nicht gerichtet. Ganz einfaches Satzgefüge, wer nicht glaubt, wer glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Da muss gar nichts mehr passieren. Gott sandte seinen Sohn nicht, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Aber wer diesen Rettungsweg ablehnt, der hat keine Alternative mehr. Sorry. Wer nicht glaubt und ungehorsam bleibt, das heißt der Schrift, dem Text, der Aufforderung, ungehorsam bleibt, komm doch zu Jesus. Wer das nicht will, gut, es ist seine freie Entscheidung. Wer den Sohn Gottes zurückweist, warum immer, weil er vielleicht denkt, ja, kann ja gar nichts passieren, was soll schon groß geschehen, ich komme schon irgendwie durch, der hat keinen Retter mehr. Es ist, ich denke, annähernd 60 Jahre her. Ich war damals in Vegen an der See in Holland auf Walcheren. Das ist eine Insel, die in der Scheldemündung liegt, heute Provinz Zeeland. Und ich erinnere mich, ich saß auf der Deichkrone und im Krieg war dieser Deich bombardiert worden. Da war ein 300 Meter breites Stück dieses Deiches weggerissen worden. Könnt ihr vorhin, wenn das bombardiert wird, wenn das Wasser da durchströmt, was da weggerissen wird. Die ganze Insel war überflutet. Und dann ist später, ist dieser Deich so nicht mehr geschlossen worden, sondern hintenrum ist eine Düne aufgeschüttet worden, eine große Düne. Und jetzt hatte man einen Badestrand, also weil das zum Meer hin offen war. Ein schöner Badestrand, so ich, wie gesagt, meine Schätzung nach 300 Meter breit. Aber dieser Badestrand hatte eine Tücke, nämlich mit der Ebbestrom kam entweder von der einen Seite, ging in die Badebucht rein, wenn es Wasser genug war, bei direkt, also der Gezeitenstrom muss ich sagen, bei Ebbe war das Wasser weit genug, wäre es nicht. Wenn die Bucht mit Wasser gefüllt war, ging es an der einen Seite in die Bucht rein, auf der anderen Seite wieder raus. Und ich beobachtete eines Tages, wie das Rettungsboot, da war eine Badeaufsicht, Rettungsboot zu Wasser gelassen wurde und die fuhren raus zu, ich sah das, eine Frau schwamm da und die schwamm auf das Ufer zu, wollte in die Bucht wieder rein, die war ein Stück rausgeschwommen aufs Meer, habe ich auch mal gemacht hinterher, aber gedacht, ich hatte gar keine Ahnung, was ich da mache, aber die schwamm wieder zurück und merkte noch gar nicht, dass sie dem Ufer gar nicht näher kam. Und diese Kameraden, die da Badeaufsicht hatten. Die Namen hatten ihr Boot fertig gemacht, fuhren raus und fuhren zu der Dame, wollten die ins Boot nehmen. Die hat abgelehnt. Nee, Moment mal. Hat sich geweigert. Und dann haben die guten Kameraden wieder kehrt gemacht und wieder Richtung ihrem, wie nennt man das, Aufsichtsplatz da. Und diese Frau schwamm weiter munter zu und sie war nach 20 Minuten immer noch da, wo sie vorher schon war. Und dann fuhr das Boot nochmal raus und als sie dann bei dieser Dame angekommen war, da streckte sie schon die Arme aus und ließ sich ins Boot ziehen. Diese Frau hatte noch nicht wahrgenommen, dass sie gegen diesen Gezeitenstrom nicht anschwimmen konnte. Ich weiß nicht, ob sie eine gute Schwimmerin war, wahrscheinlich ein Olympiasieger wäre dagegen angeschwommen, aber so ein Durchschnittsschwimmer wie ich oder so, für den wäre das, ist das wahrscheinlich eine aussichtslose Sache gewesen. Diese Frau war im Grunde verloren und wusste es noch nicht. Sie hatte dieses Rettungsboot abgelehnt in der Meinung, ich schaffe das schon. Und das ist mir zum Sinnbild geworden für ganz viele, die den Retter ablehnen, weil dann irgendwie schaffe ich das schon. Es gibt ja noch viele andere, die sind auch nicht besser an dich und. Darum. Wer den Sohn Gottes nicht will, wer nicht glaubt, wer ihn zurückweist, wer ungehorsam ist, hat keine weitere Rettung. Das ist eine Botschaft, die ist biblisch. Darüber wird nicht so ganz viel gepredigt, nicht mit diesem Schwerpunkt, weil die Menschen ja verunsichert werden. Ja, hoffentlich. Hoffentlich kriegen manche einen Schrecken und sagen, wow, dann muss ja was passieren. Wie mancher ist doch gerettet worden, weil er merkte, ich bin verloren, auf immer. Nicht nur jetzt gerade mal, vielleicht geht es mir in den nächsten Wochen nicht so gut, für immer. Das ist ein Umstand, der nicht, oder das ist ein Text, sage ich, oder ein Predigteil, der nicht zu den beliebtesten in der Bibel gehört. Der erste Satz, so sehr hat Gott die Welt geliebt, ganz toll. Schon allein der Satz 17 wird, ja, Gott sandte seinen Sohn, um die Welt zu retten, auch. Und dann 18, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, ist schon verurteilt. Der hat keinen anderen Ausweg mehr. Also, das Wort Gottes fordert auch immer heraus, wo immer. Wir erleben das bei den Propheten, wir erleben das bei Johannes dem Täufer, bei Jesus, bei Paulus, wo immer. Das Wort Gottes ist immer auch eine Provokation für die Menschen, vor allen Dingen für die, die was auf sich halten, die sich für gut gebildet, intelligent und, wie soll man sagen, lebenstüchtig und halten. Ich nehme einen zweiten Text, der auch sehr bekannt ist, und ich lese auch da nur Auszüge. Tut gut daran, die Kapitel komplett zu lesen. Ihr wisst, dass ich hier in Auszügen predige. Und zwar aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 5. Ich beginne mit dem Satz 9, wo es steht, ich lese jetzt hier in Auszügen, wir legen unsere Ehre da rein, ihm, nämlich Gott, zu gefallen, seien wir zu Hause oder auch unterwegs. Ich habe mich versucht, schlau zu machen, was kann gemeint sein, seien wir zu Hause, heißt das später bei Gott? Oder das hat mir nicht so sehr zugesagt, denke ich da, wenn wir mal bei Gott sind, dann gibt es gar keinen, dann leben wir so, wie es ihm gefällt, denke ich mal, da ist das keine große Herausforderung mehr. Vielleicht aber auch zu Hause in der Gemeinde, zu Hause unter Menschen, wo es leicht ist, oder auch in der Fremde oder unterwegs. Wenn wir in unserem Leben unterwegs sind, in unserem Betrieb und in Familien, wo die anderen ungläubig sind, dann das ist schon ganz schön schwierig, dann so zu leben, wie es ihm gefällt. Dann Satz 10, wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib oder in seinem Leben gewirkt hat, es sei gut oder böse. Und in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Ich lasse den Rest jetzt weg. In dem Bewusstsein, weil der Herr zu fürchten ist, Gott ist zu fürchten, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Einzigen, Gott hat die Welt geliebt. Und jetzt steht hier, In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Denn die, Satz 14 geht es weiter, denn die Liebe des Christus drängt uns, weil wir davon überzeugt sind, weil einer für alle gestorben ist, so sind auch alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. 17. Darum ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Es gibt hier zwei Übersetzungen, manche, alles ist neu geworden oder auch nur Neues ist geworden. Beide Übersetzungen sind richtig. Ich habe mir das mal erklären, ich kann da nicht so viel Griechisch, aber von meinem Bruder, der immer noch sehr gut Griechisch kann. Es gibt in der griechischen Grammatik eine Konstruktion, die es in der deutschen Grammatik nicht gibt, nämlich dass etwa ein Subjekt und Prädikat, das Subjekt kann im Plural stehen und das Prädikat im Singular oder umgekehrt. Deswegen kommen solche unterschiedlichen Übersetzungen zustande. Der Text lässt das zu, also aber daran will ich mich nicht aufhalten, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. 18. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, Versöhnung zu predigen. Er hat uns das Amt gegeben, Versöhnung zu predigen. Und jetzt kommt 20. So sind wir denn nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott vermahnt durch uns. Und wir bitten es an Christi Stelle, lasst euch mit Gott versöhnen. Gott versöhnte die Welt und dann heißt es, lasst euch versöhnen. Das ist übrigens ein sehr, sehr interessanter Vorgang, nur dieses er versöhnte und lasst euch versöhnen. Ich kann mich nicht verletzen, aber was ich hier aufzeigen will, dass wir in der Schrift oft sogenannte Kontrapunkte haben. Wir haben eine Erzählung, ein Gleichnis, irgendetwas und dann kommt ein Kontrapunkt und wir denken, Moment, was ist das denn jetzt eigentlich? Wir müssen Gott fürchten. Ja, weil er ein gerechter Richter ist. Jeder muss offenbar werden vor ihm. Der Kontrapunkt, wir müssen Gott fürchten? Nein. Warum nicht? Weil Jesus für uns gestorben ist. Dieses Ja und Nein kann man sich dann natürlich aussuchen, wenn man das eine möchte. Aber wenn ich heute über den spreche, der die Wahrheit Gottes sagt, als Botschafter, als Verkündiger, als Prediger, als Prophet, dann steht es mir nicht zu, das eine wegzulassen, weil es mir oder vielleicht auch anderen nicht in den Kram passt. Dazu will ich gleich noch etwas sagen. Die zweite Frage. Sind alle Menschen mit Gott versöhnt? Ja. Gott versöhnte die Welt. Damit ist natürlich nicht die Erdkugel gemeint, sondern die Menschheit. Gott versöhnte die Menschheit mit sich selbst durch Christus. Sind alle Menschen mit Gott versöhnt? Nein. Nämlich die, die seine Versöhnung ablehnen. Hier sagt Paulus in Satz 20, war das jedenfalls, wenn ich das richtig habe, wir sind nun Botschafter an Christi Stadt und vermahnen. Wir ermahnen euch, oder wir vermahnen durch uns etwas altertümliches Deutsch, und wir bitten aber anstelle von Christus, lasst euch versöhnen. Und noch ein solcher Widerspruch, wenn ich sage, ich würde es eher als Erzählung und Kontrapunkt formulieren, nämlich sind die Erlösten von allem befreit? Ja, denn Jesus nahm alle ihre Schuld auf sich, wenn sie ihn denn darum gebeten haben. Sind sie denn nun freie Menschen zu tun und lassen, was sie wollen? Nein, wir haben das hier eben gelesen, 15, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Eine eigentlich einleuchtende Logik. Ich hatte vor vielen Jahren, ich weiß nicht bei welcher Gelegenheit, ich war bei meiner Schwester zu Besuch und da war noch eine andere Schwester von mir, die sind beide Singles geblieben. Eine von ihnen hat zwar ein Kind und einer meiner Brüder war noch da und ich weiß, aus irgendeinem Grunde kam dann das Thema verheiratet sein. Und dann sagte ich, ja, irgendwie ist meine Hauptaufgabe als Ehemann dafür zu sorgen, dass es meiner Frau gut geht. Und dann wie aus einem Mund meine beiden Schwestern, nein, da muss jede Frau selber für sorgen. Und dann habe ich gedacht, ist nicht total daneben, aber ich trage einen Last im Augenblick, kostet mich das viel, jeden Tag in den Krankenhaus zu fahren, der ganze Stress, der damit verbunden ist, mit ich kann Ihnen nicht alles erzählen. Jedenfalls, dazu habe ich mich verpflichtet. Und dann verlässt sie sich darauf, mein Mann kümmert sich darum, dass es mir gut geht. Und ich weiß, sie kümmert sich darum, dass es mir gut geht. Ich muss gar nicht immer nur gucken, selber gucken, geht es mir gut, sondern ich weiß, da ist jemand, der kümmert sich darum. Und ich habe mich verpflichtet. Dass ich das nicht immer wirklich gut gemacht habe, frag mich bitte nicht weiter danach. Das ist ein anderes Blatt. Aber wenn wir durch Jesus erlöst sind, befreit aus oder von einem ewigen Tod, so sagt Paulus, dann ist die innere Logik dieses Geschehens, dass wir als die Erlösten ein Ziel haben, noch ein Lebensziel ist, nämlich dem für den zu leben, der das ermöglicht hat. Ist irgendwie auch möglich. Ich komme zu einem dritten Text aus Jeremia 23, einige Sätze. Es sind vier Sätze diesmal, auch das ganze Kapitel. Also als Predigtext in der Perikopenordnung ist Satz 16 bis 29 angegeben. Ich habe das aber hier gekürzt, weil ich ja noch zwei andere Texte habe. Ich lese aus Jeremia 23, 16, wo es heißt, so spricht der Herr der Herrscher, also Gott, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, sie verkünden euch Offenbarung aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund. Und dann ist weiter da, sie haben Träume und erzählen ihre Träume und sagen, das sei von Gott so. Ne? 17, sie sagen denen, die das Wort des Herrn verachten, es wird euch wohlgehen, Frieden haben und allen, die im Starrsinn ihres Herzens wandeln, sagen sie, es wird euch kein Unheil treffen. Ich weiß nicht, wie weit das noch so virulent ist mit dem Wohlstandsevangelium. Wenn ihr wirklich so mit Gott unterwegs seid, dann geht's euch gut. Ich kann zwar bezeugen, dass ich in meinem Leben keinen großen Schiffbruch erlitten habe finanziell, aber ich habe auch kein Unternehmen aufgebaut. Ich war Beamter und kriegte mein Gehalt, ob ich faul war oder nicht. Also das ist jetzt so eine Geschichte, aber mancher, der hat wohl zu kämpfen gehabt und vielleicht war ein solider Arbeiter und hat trotzdem immer wieder kämpfen müssen. Und andere, die sagen, oh, wenn du glaubst, dann wirst du reich. Ne? Wir haben vorhin schon gesagt, wie ist mit oben durch? Ich habe gestern wieder den Prospekt für Juni bekommen. Nicht jedes Mal denke ich, wow. Und die geben alles, riskieren alles, werden enteignet, denen wird alles genommen. Hallo? Hat Gott sie lieb? Wow, ja. Was sagt ihr, wer war das? Sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet. Stellt jetzt gerade die Stellen nicht ein, aber steht auf jeden Fall hier drin. Ja, und dann 21. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Denn wenn sie meinem Rat, in meinem Rat gestanden hätten oder meinem Rat befolgt hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tum zu bekehren. Sie hätten meinen Rat befolgt. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Das Wort Gottes erzeugt Widerspruch, davon habe ich schon gesprochen. Wir finden es auf der dritten Seite oder vierten Seite der Bibel, je nach Druck. Sollte Gott gesagt haben? So ist doch die Versuchung, die an Eva herangetreten. Sollte Gott gesagt haben? Oh, ist doch nicht so. Diese Frucht schmeckt doch, guck mal an, ist nicht gut anzuschauen. Und sie macht sogar noch klug. Ihr werdet sein wie Gott. Das war ja nicht alles gelogen. Und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. In dem Augenblick, wo sie gegessen haben, die erkannten, was böse war. Bis dahin ja nicht. Nicht, das ist jetzt, sollte Gott gesagt haben. Das ist das eine, das Infragestellen Gottes. Und wer sich viel mit der Bibel beschäftigt hat, wird irgendwann dahin gekommen. Ich sage das mal so und versuche das auf euch alle zu übertragen. Einer kann ja schreien, bei mir nicht, aber ich sage das so mal für die, die sich viel mit der Bibel beschäftigt haben. Irgendwann kommen, es gibt Bibelstellen, die machen mir richtig, richtig Bauchschmerzen, wenn ich die sehr ernst nehme. Und manche verstehe ich auch nicht. Aber es ist nicht mein Recht, sie zu ändern. Es ist nicht mein Recht zu sagen, das gehört eigentlich gar nicht in die Bibel oder so. Ich habe hier mal wenigstens so im Nebenfach Theologie studiert und in einem Theologiestudium ist die Buch 1 wie 100.000 andere der Weltliteratur, ein ganz großes der Weltliteratur, ganz schlicht. Aber es ist geschrieben von Menschen, die etwas über Gott erzählen. Ich glaube, dass sich Gott offenbart. Von der ersten bis zur letzten Seite. Auch das, was ich nicht verstehe. Und es gibt doch einiges, was ich da nicht verstehe. Ich werde gleich noch darauf auf die Warnung hinweisen, die wir in der Bibel dazu finden, im Zusammenhang mit dem, was ein Botschafter ist. Also, aber wir finden in diesem Kapitel und die indirekte Verweisung, wer von Gott redet, braucht eine Beauftragung. Er muss ein Berufener sein, letzten. Wir kennen in unserem Kulturkreis eine externe und eine interne Berufung, sage ich mal. Eine externe Berufung ist immer von außen. Das heißt, die Kirche beauftragt Pfarrer, diese Pfarrstelle wahrzunehmen und natürlich zu predigen. Sie sind die Herren über die Schriftauslegung und so weiter. Das ist eine Berufung. Das muss nicht unbedingt immer falsch sein, aber wenn das alles ist, ein bisschen wenig. Und es gibt eine innere, eine interne Berufung, nämlich von Gott, dass jemand sagt, geh, sag das. Das kann dich auf ein einziges Zeugnis erstrecken, das kann dich auf eine Predigt denken, das kann dich grundsätzlich darauf erstrecken, dass man predigt. Ich weiß nicht, wer mich hier berufen hat, habe ich vergessen wieder, aber ich erinnere mich an meine Tochter, die vor vielen Jahren mal sagte, Papa, ich habe die Gottesdienstleitung gehabt, ich hatte das wahrscheinlich viel besser gemacht als du. Aber meine Tochter sagte zu mir, Papa, mach das nicht mehr. Du kannst ja predigen, aber ich weiß nicht, sollte ich den anderen das nicht antun, ihr oder mir, keine Ahnung, nicht wahr? Mach das nicht mehr. Ja, was mache ich hier? Und ich habe eine Angst, dass ich das, was hier steht, verfälsche. Denn ich bin hier ja ein Botschafter. Paulus sagt, darum sind wir Botschafter an Christi Stelle. Hallo, ich bin das nicht irgendwie beliebig, ich habe nun eine Botschaft. Und ich würde mal Folgendes sagen, darf der Botschafter eine eigene Meinung haben? Solange er Mensch ist und auch denken kann, darf er eine Meinung haben. Aber stellen wir uns ganz was anderes vor. Ich habe gerade so an den deutschen Botschafter in Moskau gedacht, das ist im Augenblick ja Alexander Graf Lambsdorff, und der würde von der Bundesregierung beauftragt, Herrn Putin eine Note zu überbringen. So. Zum Beispiel, die deutsche Bundesregierung verurteilt scharf den Angriff auf die östlichen Provinzen der Ukraine. Soweit. Und dann sagt dieser Botschaft, ja, wissen Sie was, Herr Putin, das ist klar, dass das die Botschaft, aber ich persönlich habe doch noch mal eine andere Meinung. Ich weiß ja nun, dass das Gebiete sind, in denen überwiegend Russen wohnen. Und die sind ja schon seit vielen, vielen Jahren, nämlich ja 1945, als Chruschtschow sozusagen die Krim zum Geschenk für die Ukraine machte. Und da sind also auch viele Russen gelandet. Seitdem wohnen da schon viele Russen und die sind immer vernachlässigt worden von der Zentralregierung in Kiew. Also die ukrainische Regierung trägt auch mit Schuld an diesem Krieg. Kann man so sehen, wenn man das will? Was glaubt ihr, wie lange dieser Botschafter im Amt bleibt? Dürft ihr selber beantworten. Ich vermute nicht lange. Der war Botschafter und der wird abberufen, wenn das bekannt wird, dass er das macht. Der darf diese Meinung haben, natürlich darf er das. Aber er hat nicht das Recht, das zu sagen. Wenn Menschen auftreten, um die Bibel zu gebrauchen, das wird im politischen Raum ständig gemacht, dann wird das und das alles erzählt, das kann man auch alles so sehen, kann man ja machen. Aber wenn ich hier stehe und sage, ich habe hier heute eine Botschaft von Gott und ich sage immer, es ist euch eure Pflicht, das zu überprüfen. Ich habe nicht das Recht, irgendetwas wegzunehmen, was mir nicht gefällt oder was euch nicht gefällt. Ich habe auch nicht das Recht, etwas hinzuzufügen. Jeremia kritisiert hier die Botschaft, die sie sagen, Friede, 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 obwohl Gott Unheil verkündet hat. Kann man auf vieles heute immer noch anwenden. Friede, Friede, Freiheit und so weiter. Und das ist auch nicht immer falsch. Aber Gott hat durch den Propheten etwas anderes verkündigen lassen. Und dann haben wir hier noch eins, die Aufforderung zur Umkehr. Diese falschen Propheten lassen das weg, weil es den Menschen nicht gefällt. Sie bringen Ärger hervor. Ich habe früher mal so gedacht, das Amt des Propheten ist das Schlechteste, was es überhaupt da gibt. Der Evangelist sagt, Halleluja, bekehrt euch, ihr werdet erlöst von allem. Und der Prophet, der muss Gottes Worte sagen. Manchmal sind sie auch gute, aber manchmal, der Prophet trat oft in Zeiten auf, in denen Gott Dinge sagen ließ, die haben den Leuten nicht geschmeckt. Aber er hatte keine Wahl. Und wenn er das weggelassen hat, kehrt um, kehrt um, kehrt um, dann hatte er kein Recht mehr zu sagen, das sage ich im Namen Gottes. Wir finden sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament Warnungen, diesem Wort davon etwas wegzunehmen oder auch etwas hinzuzufügen. Wir finden das im fünften Buch Mose, in Kapitel 4, in 5 auch, da werden ja nochmal die ganzen Gebote aufgezählt. Und im 5. Mose 4, Vers 2, das habe ich jetzt nicht, aber hier stehen, das habe ich jetzt nicht vorher angegeben. 5. Mose 4, Vers 2 und auch 5. Mose 13, 1. Lasst von diesem Gesetz nichts weg und fügt nichts hinzu. Und alle die vielleicht auch schon ein bisschen mehr mit der Offenbarung beschäftigt haben, die finden in Kapitel 22 praktisch am Ende der ganzen Bibel und am Ende der Offenbarung, im letzten Kapitel, es ist nicht ganz der letzte Satz, aber fast die beiden letzten Sätze, ich lade das auch kurzfristig nochmal gerade auf, gucken, wie schnell ich das finde, ja, es geht so. Und zwar heißt es da nochmal sehr, sehr klar, in Satz 18, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben steht. So spricht er das bezeugt, ich komme bald an, also Jesus. Ich habe nicht das Recht, etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen. Und ihr habt die Möglichkeit, das alles zu überprüfen. Gott segne euch und ich wünsche, dass alles das, was wir hören, in einer Predigt, beziehungsweise das, was wir in der Bibel lesen, uns zum Segen gereicht, dass es uns weiterbringt. Es soll uns nicht ruinieren, es soll uns nicht abstürzen lassen, es soll uns ihm immer näher bringen. Ja, soweit erst für heute.